Ich freue mich, dass ihr da seid und ich freue mich auf diesen Podcast. Wir haben ein ganz, ganz großes Thema heute. Das Thema Männergesundheit. Darüber spreche ich mit einem Journalisten, der sich in dem Thema mega gut auskennt. Es geht um Libido, Wechseljahre, Prostata, Herz, Ernährung, Sport. All das, was Männer so beschäftigt, und es geht vor allen Dingen um dieses große Thema Vorsorge. Warum Männer solche Vorsorgemuffel sind, die meisten jedenfalls, warum die keinen Bock haben, zum Arzt zu gehen, warum sie das lieber verdrängen und was für eine Rolle die Hormone spielen in diesem ganzen Zusammenspiel und warum sich das so oft von uns Frauen unterscheidet. Also ein ganz großes Thema, die Männergesundheit, erfahrt ihr gleich. Ich habe natürlich auch Post von Martina. Die ist traurig in dieser Woche, weil mein zweiter kleiner Hund ist mit 15,5 dann verstorben. Das heißt, ich musste diese Entscheidung zusammen mit meiner Tierärztin für ihn treffen, weil es einfach nicht mehr ging und weil er sehr gelitten hat. Und die Post von Martina geht an meinen kleinen Emil, der jetzt irgendwo am anderen Ende der Regenbogenbrücke sitzt und da hoffentlich wartet, bis ich irgendwann mal über diese Brücke gehe. Das ist schon hart und jeder, der Haustiere weiß, wie schwer einem das fällt, wenn man so ein Tier 15,5 Jahre, ich meine, so lange halten manche Ehen nicht, ehrlich. Und Kinder sind mit 15,5 schon quasi erwachsen und aus dem Haus, naja, nicht ganz, aber das muss man sich mal überlegen, was für eine Zahl das doch ist und was für ein Abschnitt im Leben das ist, die so ein kleines Tier einen begleitet. Und das ist schon hart, wenn man dann sagen muss, du darfst jetzt gehen. Also mir hat's den Boden unter den Füßen weggerissen. Aber auf der anderen Seite waren es auch 15,5 Jahre, die ich mit ihm sein durfte. Und das ist auch eine wunderschöne lange Zeit gewesen, für die ich echt dankbar bin. Lieber Emil, mein Herz bricht. 15,5 Jahre warst du bei mir. Ein winzig kleiner Hund mit gerade mal 2,5 Kilo Kampfgewicht in deinen besten Zeiten. Du warst lustig, klug und du warst für mich und unsere Familie immer da. Du wärst für uns gestorben, so sehr hast du uns geliebt. Zusammen mit deiner Schwester Leni hast du das Haus auf den Kopf gestellt, als du jung warst. Ihr seid kilometerweit mit uns gewandert, hattet immer eine ziemlich große Klappe und ihr wart genauso sehr Hund wie ein Rottweiler, Bernardiner oder Cocker. Nur, dass manche Menschen das nicht sehen wollten, die haben dich immer unterschätzt. Deine Schwester Leni hat uns im November verlassen und ich weiß, wie sehr dich das verunsichert hat. Sie war immer deine Orientierung, dein Halt, deine Partnerin. Du konntest dich von ihr verabschieden und ich weiß auch, dass du ganz genau verstanden hast, was da passiert ist. In den letzten Wochen ging es dir immer schlechter. Du hast nichts mehr gesehen und kaum noch was gehört. Dein Safe Place war mein Arm, da warst du glücklich. Jede Nacht hast du bei mir geschlafen, weil ich dich nicht mehr alleine lassen wollte. Und jede Nacht hast du leise geschnarcht und dich an mich gekuschelt. Dann hat dein Bauch irgendwie nicht mehr mitgemacht. Du hattest Schmerzen, du fühltest dich schrecklich. Und ich weiß, weil ich dich kenne, dass du da eine sehr, sehr schwere Zeit mitgemacht hast. Und ich weiß auch, dass ich eine Entscheidung treffen musste, die mich fertig gemacht hat. Ich habe sie mit Hilfe meiner wunderbaren Tierärztin getroffen. Und wir haben dich sanft einschlafen lassen. Ich habe so sehr geweint. Seitdem höre ich dich, deine Pfoten auf dem Boden, die leise klicken. Ich sehe dich, deinen kleinen Körper, der wedelt, wenn er meine Stimme hört. Ich kann dich immer noch riechen und ich weiß, dass du deinen Platz in meinem Herz gefunden hast. Mich tröstet, dass du jetzt wieder bei deiner Schwester sein kannst und mich trösten unsere Erinnerungen, die mir immer bleiben. Jeder, der schon mal ein Haustier verloren hat, weiß genau, wo ich gerade bin und von was ich spreche. Lauf, kleiner Emil, und danke für die wunderbare Zeit. Deine Martina. Vier Bücher über die Tribute von Panem gibt es bereits und jetzt kommt ein neues. Suzanne Collins hat die Geschichte wieder aufgemacht. Das heißt, sie erzählt uns diesmal die Geschichte des jungen Hamish, der in den anderen Büchern schon erwachsen war. Ein Pre-Sell sozusagen und ich habe es natürlich gelesen. Als der Tag der Ernte anlässlich der 50. Hungerspiele anbricht, erfasst die Angst die Distrikte von Panem. In diesem Jahr werden zu Ehren des Jubeljubiläums doppelt so viele Tribute aus ihren Zuhausen gerissen. In Distrikt 12 versucht Hamish Abernathy nicht allzu sehr über seine Chancen nachzudenken. Alles, was ihn interessiert, ist, den Tag zu überstehen und bei dem Mädchen zu sein, das er liebt. Er wird von seiner Familie und seiner großen Liebe getrennt und zusammen mit den drei anderen Tributen aus Distrikt 12 zum Kapitol gebracht. Als die Spiele beginnen, wird ihm klar, dass er nur verlieren kann. Aber etwas in ihm will kämpfen und diesen Kampf weit über die tödliche Arena hinausklingen lassen. Die ersten Sätze. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Haymitch. Ein gutes hat es an dem Tag, der Erntegeburtstag zu haben. Man kann ausschlafen. Das war es dann aber auch schon an Vorteilen. Ein schulfreier Tag kann die Angst vor der Ziehung der Namen kaum wettmachen. Und spätestens, wenn man mit ansehen muss, wie zwei Kinder ins Kapitol verschleppt werden, um ausgeschlachtet zu werden, vergeht einem der Appetit auf Kuchen, selbst wenn man noch mal davongekommen ist. Ich drehe mich auf die andere Seite und ziehe mir die Bettdecke über den Kopf. Also, in dem Buch hier ist alles drin. Ein Muss für alle Tribute von Panem-Fans. Es ist hochaktuell, weil es Themen wie Machtmissbrauch, Politik und Widerstand behandelt. Und ganz ehrlich, die Bestsellerliste lügt in diesem Fall nicht. Platz 1 auf der Spiegelliste. Es ist wieder ein Buch aus dem Genre Young Adult, also junge Erwachsene, und ich würde sagen so ab 14 und dann bis 99. Ihr müsst es lesen. Suzanne Collins, die Tribute von Panem L, der Tag bricht an, gibt es als gebundene Schmuckausgabe, als E-Book und als Hörbuch. Und alle Vorgängerfilme kann man sich übrigens auf Netflix und auf Join angucken, wenn man jetzt nicht mehr zum Lesen kommt.
Smörebröt, rum, pum, pum, pum.
Mein Freund Arne Waag ist dran und mal wieder fährt er in den Urlaub. Das heißt, er ist schon da.
Das ist doch eine Frechheit.
Aber ist ja so.
Einmal im halben Jahr bin ich mal kurz eben weg. Ja, ich fahre sogar nur mit der Bahn nach Kopenhagen. Sind wir gefahren.
Fakt ist, du bist weg und Fakt ist, ich fahre nicht weg. Was läuft hier falsch? Ja. Ich hatte eigentlich vor, mit Herrn Straten über den ein oder anderen Feiertag mal eine Woche wegzufahren. Mein kleiner Emil-Hund ist ja jetzt nicht mehr. Da hat der Straten immer gesagt, ja, die kleinen Hunde, die finden halt nie einen Babysitter. Da ist das immer schwierig mit den Urlaub fahren. Hey, es war noch nie so schwierig wie jetzt. Emil-Hund ist nicht mehr unter uns. Und trotzdem, Kind schreit plötzlich rum, ich will aber nicht bei meiner Freundin übernachten. Jeden Tag nerven die mich. Können wir zusammen übernachten? Darf die Mila bei mir schlafen? Dann möchte man plötzlich nicht mehr. Der große Hund kriegt keinen Babysitter und ich sag dir mal was, die Urlaube um diese Mai-Feiertage rum sind so teuer, ich zahle das Doppelte wie letztes Jahr im Juni, sind die irre? Echt, auf Mallorca zum Beispiel, das gibt's doch gar nicht. Hast du denn dir den Urlaub überhaupt noch leisten können in Kopenhagen?
Nein, wir sind jetzt wirklich in einem Außenbezirk von Kopenhagen. Ich glaube, das ist auch ganz hübsch hier eigentlich. Sonst wohnen wir immer in der Innenstadt, weil in so einem Hotel, weißt du, da gibt es noch nicht mal einen Fernseher drin, aber es ist sonst alles sauber, gibt auch kein Frühstück. Und da haben sich die Preise jetzt in diesen Mai-Feiertagen auch verdoppelt. Deswegen sind wir außerhalb des Stadtviertels, aber wir gehen ja immer noch zu Fuß ins Stadtviertel. Das ist ja alles relativ klein hier. Aber trotzdem, das ist schon ein bisschen krass.
Ich finde das auch krass. Ich weiß gar nicht, was los ist. Egal, ob in die Berge oder in Mallorca oder wir haben schon überlegt, komm, wir fahren in die Eifel. Problem ist, auch da kriegst du nichts mehr.
Also auch da ist teuer. Ja.
Wir bleiben zu Hause und das Kind schläft trotzdem bei der Freundin. So.
Da frage ich mich doch kurz die Frage, ob man sich das denn in der Eifel noch erlauben kann.
Nee, kannst du auch nicht. Kannst dir nirgendwo mehr leisten. Nirgendwo. Ich bleib hier.
Weil der Mann so teuer ist, ne?
Mein Mann verschlingt Unsummen an Geld allein, was ich da in Lebensmittel investiere jede Woche.
Ach so, sag mal.
Hoffentlich hört er jetzt nicht zu. Nein. Sonst brauche ich nicht mehr nach Hause zu kommen. Dann habe ich immer Urlaub.
Er ist ja im Urlaub. Ich wollte gerade sagen, ja, nee, der hört nicht zu.
Ich wünsche dir eine schöne Zeit in Kopenhagen, mein Lieber. Bis ganz bald.
Danke, bis bald.
Howard Carpendale hat sich diese Woche ein bisschen unbeliebt gemacht, zumindest bei den Helene Fischer-Fans. Er hat nämlich in einem Podcast erzählt, dass er es grenzwertig findet, wie Helene mit ihrem Sex-Appeal spielt. Er sagt, das hast du doch gar nicht nötig, Mädchen. Du bist viel mehr als durchsichtige Kleider und nasse Haare. Ich weiß, was er meint, aber ich finde, er hat sich ein bisschen unglücklich ausgedrückt und war auch ein wenig grenzüberschreitend. Vielleicht versucht das ja nochmal. Sie war ein Supermodel der 90er Jahre und heute hat Linda Evangelista Mühe, ihren Anblick im Spiegel zu ertragen. Die Kanadierin, die im Mai 60 wird, ist seit einem missglückten Beauty-Eingriff vor 10 Jahren schwer angeschlagen. Sie kann immer noch nicht in den Spiegel gucken und das, obwohl sie mit einem Therapeuten an ihrem Selbstbild arbeitet. Sie leidet unter Ausbeulungen am Kinn, den Oberschenkeln und im BH-Bereich. Und ich frag mich immer, was tun wir mit diesem Schönheitswahn den Frauen und Mädchen an? Egal ob Model oder pubertierende 12-Jährige, irgendwas stimmt hier nicht. Fernsehikone Harpe Kerkeling steht wieder vor der Kamera und bringt ordentlich Pep in die nordrhein-westfälische Provinz. Er steht bis Ende Mai in Dortmund vor der Kamera für eine Kinokomödie und das mit ganz großen Stars an seiner Seite. Christoph Maria Herbst, Anja Knauer, Friedrich Mücke und Gabi Dohm. Und der geplante Kinostart ist am 15. Januar 2026. Ich gucke mir das auf jeden Fall an. Eigentlich bin ich ja Tatort-Fan, aber gelegentlich gucke ich auch schon mal sehr gerne den Polizeiruf 110, vor allem wenn Claudia Michelsen mitmacht. Die spielt nämlich die Ermittlerin Doreen Brasch und die bekommt es in der neuen Folge mit einer Unbekannten zu tun. Es gibt keine Hinweise, nur ein Vorname und die vage Geschichte ihrer Mitbewohnerin Berna. Die hat Sarah vor ein paar Wochen zuvor verstört von der Straße aufgegriffen und ihr ein Zimmer vermietet. Wer hat Sarah auf der einsam gelegenen Landstraße angefahren und ins Koma befördert? Doreen Brasch gibt nicht auf, sie bleibt dran an dem Fall. Und sie hakt bei dem Architekten René Tamm nach, dem Sarah mit dem Auto gefolgt ist und der behauptet, sie nicht zu kennen. Es sind 2 Zeitebenen, die diesen Fall so interessant machen. Die greifen so gekonnt ineinander, dass sich jedes Stück für Stück in Rückblenden entblättert. Sarahs traurige Geschichte kommt dann zum Vorschein. Ist ganz toll gemacht. Polizeiruf 110, Widerfahrnis heißt der Titel, kommt morgen um 20.15 Uhr in der ARD und dann in der ARD Mediathek. Wenn es um Männer und um ihre Gesundheit geht, dann verzweifeln wir Frauen oft. Viele Männer sind wahre Vorsorgemuffel und da muss man schon hart arbeiten, dass sie überhaupt zum Arzt gehen. Darüber spreche ich jetzt mit Peter Grossmann. Er ist Journalist und Fernsehmoderator im Sportbereich, das Sportgesicht des ARD-Morgenmagazins und außerdem arbeitet er beim Radio bei WDR4 und ist Autor zahlreicher Bücher. Jetzt hat er zusammen mit Professor Dr. Ingo Frohböse ein Buch geschrieben. Professor Frohböse zählt zu den gefragtesten medialen Gesundheitsexperten in Deutschland. Der Männergesundheitscode. Und darüber sprechen wir jetzt. Herzlich willkommen in der Martina Straten Show, lieber Peter Grossmann.
Ja, sehr gerne. Guten Tag.
Warum ist das so? Warum sind Männer oft so nachlässig mit ihrer Gesundheit?
Ach, da, ich meine, wie lange haben wir Zeit? Wahrscheinlich
nicht so lange.
Ich könnte stundenlang drüber reden, weil wir beide, der Ingo und ich, ja das Buch geschrieben haben, weil wir selber ja quasi Betroffene sind. Wir sind ja in einem gewissen Alter und wir gehören jetzt nicht zu denen, die nachlässig sind, aber jeder Mann ist ja auch ein bisschen nachlässig mit sich selbst und das hat natürlich auch mit dem Bild, das wir haben von den Männern zu tun, denn wir gucken bei den Männern ja nicht ganz so oft genauso hin und wie bei den Frauen. Und das ist schon so ein Problem. Das heißt, Männer verlottern ja ganz gerne mal im etwas längeren Alter. Also so ab 40, 45, wenn sich der Körper verändert, tut er wenig dafür, dass er quasi das Ganze nochmal rückgängig macht. Bei den Frauen ist das anders, die geben sich mehr Mühe mit sich, mit ihrem Äußeren, was manchmal natürlich auch von außen aufgelegt wird, ist auch nicht so schön, aber wir Männer machen da irgendwie gar nichts. Sind aber leider auch irgendwie Produkte unserer Genetik und da kann man teilweise was dran machen, teilweise aber auch nicht.
Mhm. Männer sterben ja auch früher als Frauen. Liegt das jetzt nur an den Hormonen? Ja. Ist so. Oder auch an der Lebensweise. Oder wahrscheinlich an beidem.
Auch da ist es so, dass man eindeutig sagen kann, natürlich liegt das beim Mann an der Lebensweise auch, aber natürlich an den unterschiedlichen Voraussetzungen. Der Mann hat natürlich dieses Testosteron, was ihn dazu führt, dass er insgesamt mit seinem Leben anders umgeht. Ich kann ja mal kurz mal aufzählen, was der Mann so quasi als Gesundheitsrisiko werden lässt. Der ist 60% der Männer sind übergewichtig, also im Gegensatz zu Frauen immer mehr. Ja? Jeder Dritte hat Bluthochdruck. Das Risiko eines Herzinfarktes verdreifacht sich beim Mann im Alter. Diabetes ist häufiger zu sehen, mehr Suchtgefahr ist da, der Mann trinkt mehr, er hat mehr Risiko ein, hat mehr Arbeitsunfälle, hat mehr Suizide, hat mehr Depressionen und Burnout. Und wenn man das jetzt mal alles so sich mal langsam sacken lässt, dann muss man sich die Frage stellen, heieiei, ist schlimm mit dem Mann, oder? Ja, absolut. Aber man kann was tun, also ungefähr, man denkt, diese 5 Jahre, die der Mann weniger lebt als die Frau, davon sind dann irgendwie 2 Jahre quasi genetisch angelegt, da kann man nichts dran machen, hat unter anderem mit den Hormonen auch zu tun, die ihn anders steuern als die Frauen, aber 3 Jahre sind sozusagen noch verhandelbar. Und diese verhandelbaren Jahre, die kann man auch selbst bestimmen und da hat natürlich irgendwie das wie man lebt, natürlich einen großen Einfluss.
In Ihrem Buch habe ich gelernt, dass wir Menschen nicht kontinuierlich altern, sondern in Schüben. Und zwar Männer und Frauen nur zu anderen Zeiten. Was ist denn da dran?
Es ist wirklich ganz, ganz spannend zu sehen, wie die Unterschiede da sind. Denn alleine diese große Frage nach der Midlife-Crisis beim Mann, die ja immer so genommen wird, die wird ja immer so Mitte 40 angenommen. Interessant ist, dass es weltweit für alle Menschen zutrifft, dass man mit 40 in kleine Krisen fällt, die tatsächlich sich dann auch auswirken können. Oder auch die Glückskurve, die ja viel beschrieben wird in großer Literaturanzahl, auch die geht ab 30 runter, ab 60 wieder hoch. Das heißt, wir sind generell dazu geneigt, immer in der Lebensmitte irgendwie frustrierter zu werden. Und das wirkt sich natürlich beim Mann anders aus als bei der Frau. Die Frau hat das große Glück, dass sie ein sozialeres Wesen ist, als der Mann mehr redet und sich mehr Hilfe holt und der Mann eben nicht. Und das führt dazu, dass man anders altert als die Frauen.
Herr Grossmann, lassen Sie uns mal über das Männerherz sprechen. Ein ganz großes
über
Thema.
Über meins?
Auch über Ihres. Aber vor allen Dingen über den gesundheitlichen Aspekt. Denn immer größere Zahlen von Männern leiden an Herzerkrankungen und vor allen Dingen mehr als Frauen. Warum ist das so?
Ich habe eben schon mal gesagt, dass die Männer höheren Blutdruck haben, also mehr erkranken als Frauen. Liegt natürlich auch wieder, auch da muss man wieder das Testosteron aus der Tasche ziehen. Das führt natürlich leider, also Gott sei Dank manchmal, zu mehr Muskelkraft. Wenn man Pech hat, allerdings zu Gefäßverengungen. Und bei Frauen ist es anders. Da sorgt das Östrogen dafür, dass die Frauen geputzter, was die Adern angeht, herausgehen. Also von daher ist das schon mal so eine kleine Voraussetzung, die schwierig wird. Und wenn der Mann dann auch noch verlottert mit seiner Ernährung im Laufe seines Lebens, dann sind diese Gefäßverkalkungen natürlich auch dafür verantwortlich, dass er tatsächlich hier und da auch mal mehr Schwierigkeiten hat mit Herz-Kreislauf. Erkrankung. Ich kann noch mal eine Zahl sagen. 1,5 Millionen Patientinnen wurden 2021 wegen Herzproblemen in die Klinik eingeliefert. Davon waren mehr als die Hälfte, also fast 60% Männer und nur 40% Frauen. Das ist eine eindeutige Zahl. Und Frauen, Herzinfarkte und so, nehmen die ja anders wahr. Die Symptome sind auch eine andere. Aber letztendlich muss man sagen, der Mann mit seinem Testosteron ist risikofreudiger, was Sachen angeht, ernährt sich schlechter und das wirkt sich letztendlich auch auf das Herz-Kreislauf-System aus.
Das heißt, die häufigsten Einflussfaktoren sind tatsächlich hoher Blutdruck oder Übergewicht. Ja. Was zählt noch dazu?
Die Einflussfaktoren sind natürlich völlig klar, dass wir dann mit der Bewegung auch uns sozusagen nicht mehr beschäftigen. Für viele ist das ja eine Vergangenheitsbewältigung, Sport oder Bewegung. Und da reden wir beide, also Inge und ich, natürlich auch nicht von der Tatsache, dass wir alle Leistungssportler bleiben müssen, sondern einfach, dass wir Alltagsbewegungen mehr wieder nach vorne bringen. Das heißt, Treppen steigen, das ganze Programm, mehr spazieren gehen, mehr rausgehen. Und so, und das vernachlässigen Männer tatsächlich extrem, weil sie das so sozusagen als Programm, Sport als Programm so rausschieben. Ich gehe 2-mal in der Woche dann da und dahin, dann mache ich Sport, aber ansonsten lasse ich sein. Und ich glaube, man muss es irgendwie tun und zwar irgendwie ins Leben integriert immer mal wieder und sich da auch mehr bewegen. Das vergessen wir Männer häufig.
Naja, vor allen Dingen nicht nur vergessen, sondern auch so ganz bewusst ausblenden, ne? So nach dem Motto Sport oder Ernährung, das sind so Themen, kannst du meinen Mann mit auf die Palme bringen, wenn ich dem erzähle, muss jetzt abends noch Brot essen? Brot ist jetzt nicht so gut abends. Ist doch ein schönes Gemüse. Ja, wo ist das Gemüse?
Ja, aber es ist ja, glaube ich, auch weniger die Frage, wie wir uns kasteien, ob wir uns nicht hier und da auch mal was gönnen sollten und dass wir auch mal Brot abends essen. Und diese Kohlenhydratfrage ist ja noch eine ganz spezielle. Aber man sollte tatsächlich aufpassen, dass man sozusagen Dinge nicht vergisst. Und ich glaube, das ist die entscheidende Geschichte. Wir Männer leben ganz häufig in der Vergangenheit, was bestimmte Sachen angeht. Und das gilt auch für Bewegung. Wir erzählen ja immer freudig davon, wie wir früher alle toll Fußball gespielt haben. Mhm. Oder ich habe ja damals den Marathon gelaufen und so. Aber das ist nicht das, die Jetztzeit, das ist eher Vergangenheit. Und das Jetzt zählt natürlich auch. Und es ist ja möglich, in jedem Alter sich nochmal zu verbessern und das Herz-Kreislauf-System zu verbessern. Und wenn man dreimal die Woche sich ordentlich bewegt, 30 Minuten, senkt man das Risiko für eine Herz-Kreislauf-Erkrankung tatsächlich um 30%. Und das ist nicht abhängig vom Alter.
Das ist großartig, diese Nachricht, finde ich.
Ja.
Lassen Sie uns mal über ein ganz heikles Thema der Männergesundheit sprechen, die Prostata. Gerade hier verschweigen Männer oft ihre Probleme. Warum bitte?
Ja, Sie merken, ich lache schon.
Das ist ja
ein ganz heikles Thema. Ich meine, die Frauen reden ja ganz eindeutig über ihre Vorsorgeuntersuchung. Bei Männern ist das so, wenn du sagst, ich gehe zur Prostatavorsorge, ist das gleichbedeutend mit, jetzt beginnt der Niedergang, jetzt ist das Alter da, jetzt beginnt die Sexualität nachzulassen. Das macht man ja auch so gerne nicht als Mann, weil man ja so geprägt ist auf seine Sexualität. Aber es ist ja komplett Quatsch. Es ist ja genau dafür da, dass man bestimmte Dinge weiter erhält, die Spaß machen. Und dafür geht man genau zu dieser Vorsorge. Und das ist verrückt, dass Männern das nicht klar zu machen ist, weil Männern denken immer, ja gut, mein Auto, das bringe ich irgendwie zur Inspektion alle halbe Jahre. Wenn die Kilometerzahl wird ein Ölwechsel gemacht, dann ist gut. Aber den Ölwechsel bei sich selber, den macht keiner. Und das ist, glaube ich, eher auch so eine Geschichte, die muss aus den Männerköpfen raus. Vielleicht auch ist die Werbung da auch schlecht oder wir haben nochmal so ein Image-Problem mit Untersuchungen, die ja gar nicht schmerzhaft sind und so. Wir sollten uns ein Beispiel an den Frauen nehmen, die das schon seit jungem Alter machen.
Allerdings.
Und dann sollten wir mal demütig davor knien, glaube ich.
Das wäre immer eine gute Idee, demütig vor Frauen zu knien. Bei einem Viertel aller Krebserkrankungen bei Männern, da handelt es sich in Deutschland um Prostatakrebs. Deshalb ist die Vorsorge ja auch so wichtig. Was erkennt man bei dieser Vorsorge?
Man erkennt eine vergrößerte Prostata, die normal ist bei Männern. Im Übrigen, die wird einfach größer im Laufe der Jahre und das ist grundsätzlich kein Problem. Das führt zu kleineren Problemen, die aber nicht in Krebs münden müssen. Aber natürlich kann die Prostata auch entarten, wie für alles Gewebe heutzutage ja. Es ist ja eine Krux mit dem Krebs, das muss man sagen. Und das wird dort auch festgestellt. Das heißt, eine vergrößerte Prostata kann festgestellt werden und dann kann auch festgestellt werden, muss ich da eine weiterführende Untersuchung haben oder nicht. Schwierig wird es, wenn man über Prostata nachdenkt oder redet, natürlich mit der Tatsache, dass es viele, viele Operationen gibt, die möglicherweise gar nicht nötig wären. Mhm. Männer lesen ja davon und das macht ihnen auch Angst. Und die dann hinterher die Sexualfunktionen einschränken oder eine Inkontinenz nach sich führen, wenn die Prostata ganz entfernt werden muss und so weiter. Aber tatsächlich ist es so, dass es in vielen Fällen natürlich nicht so ist und dass sich die Lebensqualität natürlich verbessert, das muss man sagen. Krebsfälle sind immer bitter, es gibt da auch einen sehr aggressiven Krebs und es muss auch behandelt werden, aber es gibt im Gegensatz dazu auch einen Prostatakrebs, von dem die Männer gar nichts merken und quasi mit dem Krebs sterben und nicht an dem Krebs. Ja. Das gibt es auch und das macht das Ganze so schwierig. Einen guten Urologen finden ist da wirklich das Mittel der Wahl und mit dem auch reden und dann auch über den PSA-Test reden. Das ist ganz
wichtig. Da wollte ich nämlich jetzt hin, auf diesen sogenannten PSA-Test. Da wird eine Substanz im Blut gemessen, die PSA, und die spielt eine Rolle bei der Früherkennung von Prostatakrebs. Das ist aber umstritten. Warum ist es umstritten?
Ja, es wird ja gerade darüber nachgedacht, auch in der Gesundheitspolitik, dass man den PSA-Test endlich dann auch übernimmt von den Kassen. Das müssen die Männer nämlich noch selber zahlen. Das verstehe ich überhaupt nicht. Der ist aber insofern nicht so aussagekräftig, wie man sich das wünscht, aber er ist ein Parameter dafür. Wenn der nämlich ansteigt, erhöht ist, könnte es ein Hinweis darauf sein, dass es einen Krebs gibt in der Prostata. Allerdings muss das nicht sein. Da muss man noch mehr andere Untersuchungen machen. Aber es ist eben ein Marker, der möglich ist. Auch beim PSA-Test heißt es immer gut, sich eine Zweitmeinung einholen. Es gibt natürlich irgendwie Menschen, oder Ärzte, die schneller dabei sind, die Prostata punktieren zu lassen, zum Beispiel aufgrund eines hohen PSA-Tests und so weiter. Aber man kommt da eben nicht raus. Aber man sollte sich tatsächlich auch da gut informieren. Ein PSA-Wert unter 1 ist perfekt. Bis 4 ist er okay, wenn man 60 ist. Wenn er bei 15 liegt, sollte man tatsächlich weitere Untersuchungen machen. Also ein Freund von mir hat Prostatakrebs diagnostiziert bekommen. Das kann ich an dieser Stelle ruhig mal erzählen. Und der hatte einen wirklich sehr, sehr hohen PSA-Wert. Und da hat sich das auch bewahrheitet. Also es gibt diese Fälle, die tatsächlich dann auch nötig sind und wo man dann auch nachgucken muss. Und das macht schon seinen Sinn.
Herr Grossmann, lassen Sie uns mal über die berühmte Midlife-Crisis beim Mann sprechen. Gibt es die wirklich oder ist das ein Märchen?
Och, der eine sagt so, der andere sagt so. Also es spricht vieles dafür, dass es ein Märchen ist, der natürlich so, das hat so einen Hintergrund. Und zwar lässt mein Mann natürlich auch die Hormonproduktion nach, gerade der Sexualhormon. Wir haben über das Testosteron schon ein paar Mal gesprochen. Es gibt noch viele andere, aber das wird ja immer hervorgezogen. Das wird natürlich weniger produziert und das führt natürlich auch zu Stimmungsschwankungen hier und da. Und das macht natürlich auch was aus. Ansonsten ist es, glaube ich, eher so ein Phänomen, haben wir ja auch schon kurz angerissen, dass man mit Mitte 40 so irgendwie sich auch nochmal so ein paar Fragen stellt. Ja,
also wie bei Udo Jürgens, ne? Mit ich war noch niemals in Paris und so. Diese genau. Fragen. Ne?
So, ist mein Leben eigentlich so gut, wie es ist? Fühle ich mich eigentlich noch wohl? Und ist es das, was ich jetzt erreichen will? Habe ich das erreicht? Und was kommt da noch? Diese Fragen stellen sich ja alle. Nur bei Männern ist es dann so, dass das verringerte Testosteron dazu führt, dass man das so ein bisschen, dass es auch ein bisschen sich auswirkt. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass wir Männer da nicht mehr drüber reden, dann irgendwann über diese Problematik, diese philosophischen Fragen des Lebens und schon gar nicht mit unserer Frau, sondern das meiste mit uns selber ausmachen. Und das kann tatsächlich dazu führen, dass man in so eine kleine Depression fällt, in so einen kleinen Burnout. Und viele Wissenschaftler sagen ja tatsächlich, die Wechseljahre beim Mann und die sogenannte Midlife Crisis, das ist eher ein Problem einer Depression oder eines Burnouts. Ne? Mhm. Und das hat dann wieder weniger damit zu tun, dass das eine hormonell gesteuerte Geschichte ist, sondern tatsächlich ist das eine kleine Lebenskrise, die wir alle haben. Frauen übrigens, und bei Männern, lass mich kurz noch anführen, ist ja so, dass man denkt ja immer, die kaufen sich dann einen Porsche und kaufen sich ein schnelles Rennrad und wechseln da auch nochmal die Frau. Und dann ist die 18-Jährige plötzlich da und die Scheidung ist durchgezogen. Das ist ja nur so ein Beispiel, in vielen Fernsehfilmen kommt das ja vor. Ich glaube nicht, dass das so relativ viel vorkommt, aber es zeigt einfach, dass eine Veränderung nötig ist. Und der Mann ist eben so, der zieht das dann gnadenlos durch. Die Frau übrigens trennt sich auch von Männern, das muss man auch sagen, auch wissenschaftlich erwiesen, aber später. Und zwar so mit 60, 65, da wird der Mann abserviert und die Frau bleibt übrig am Ende.
Aber ab 60, das habe ich in Ihrem Buch auch gelesen, soll es dann wieder aufwärts gehen bei den Männern. Ist das so? Hat man dann generell, diese Phase überwunden?
Das geht ja generell sozusagen aufwärts wieder. Also die Glückskurve steigt ja wieder an am Ende des Lebens, weil man da auch schon wieder, man hat viel erreicht, ist zufriedener mit den Dingen, die man hat. Man kann entspannter mit sich selbst umgehen, muss sich nicht über alles aufregen. Das führt natürlich dazu, dass man insgesamt dann positiver auf die Dinge blickt. Und das wirkt sich natürlich auch aufs Leben aus. Aber ich wollte noch mal eine Botschaft loswerden, ganz wichtig. Wenn Männer über graue Haare nachdenken, nicht drüber nachdenken, das ist Genetik und nicht färben, sieht auch nicht gut aus. Dann wollte ich auch noch mal sagen, wenn es Schwierigkeiten mit dem Sexualtrieb gibt, was ja viele Männer befürchten, ach du meine Güte, das hängt ja über mir wie ein Schwert. Das hat fast immer in 90% tatsächlich nicht damit zu tun, dass es wirklich eine organische Gründe gibt, sondern es gibt wirklich die gesundheitlichen Gründe, die eine Rolle spielen. Die Gefäße sind zu, das Bauchfett, das Hormone produziert, die wir nicht haben wollen. All das führt zu Veränderungen, die zwar normal sind, aber die sozusagen sich auch auf die Sexualfunktion auswirkt. Und da sollten wir auch drüber nachdenken und nicht immer denken, das kommt über mich. Nein, auch da habe ich noch eine Chance, selber was zu tun.
Das war ein perfekter Schlusssatz, lieber Herr Grossmann. Ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses tolle Gespräch und ich kann diesen Männergesundheitscode von Professor Dr. Ingo Frohböse und Peter Grossmann nur empfehlen, für Männer, die fit bleiben wollen und für Frauen, die ihre Nerven dabei behalten wollen. Das Ganze ist im Südwestverlag erschienen. Ich danke Ihnen, das war sehr interessant. Ich lege es jetzt meinem Mann auf den Nachttisch.
Das ist eine gute Wahl, dankeschön.
Das war's schon wieder für mich. Ich habe natürlich noch den Spruch der Woche für euch. Der ist nicht schlecht. Die Ängste, denen wir uns nicht stellen, die werden zu unseren Grenzen. Absolut richtig. Deshalb bin ich auch ein großer Freund davon, sich der Angst zu stellen, auch wenn das manchmal wirklich hart ist und wenn man sich da echt überwinden muss. Aber wenn man es nicht tut, dann werden diese Ängste immer größer und irgendwann werden sie so groß, dass man sie nicht mehr überschreiten kann. In diesem Sinne wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende. Wir hören uns nächste Woche wieder. In der Martina Straten Show oder im Podcast. Und bis dahin passt ihr bitte gut auf euch auf.